Lukas 24, ab Vers 25. Er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legten ihnen aus, was in den alttestamentlichen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprach: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er entschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren und sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Wir beten miteinander. Treuer Vater, lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du damals diesen Jüngern erschienen bist, ihnen die Augen geöffnet hast, dass sie dich erkannt haben und dass du ihnen in einer wunderbaren Weise erklärt hast, was eigentlich Sinn und Zweck des Alten Testamentes ist. Und wir sind heute auch in ähnlicher Lage, wir sind hier zusammen und wir bitten dich, öffne uns die Augen, erkläre uns, was wichtig für uns ist, dass wir immer mehr hineinkommen in dein Wort und verstehen, was du uns zu sagen hast und wo es lang geht in dieser Weltgeschichte. Wir bitten dich für Andreas, dass er das in guter Weise uns erklären kann. Wir bitten auch nachher für die Gespräche, die wir miteinander führen. Danke, dass du all das segnest. Und wo sonst dein Wort in dieser Welt verkündigt wird, da danken wir dir, dass dein Geist es zu dem es geschickt ist, auch dann so vollführen wird. Herr Jesus, wir danken dir für dich, dass wir dich haben, dass wir dich erkannt haben und dass du unser Herr bist. So segne du uns jetzt bitte. Amen.
Bibelstunden, Studienkurs, Thema Gottes Wort. Was war bisher unser Weg? Unter der Überschrift Grundverständnis haben wir zwei erste Abende miteinander erlebt. Wir sind beim Grundverständnis eingestiegen, einmal in das Nachdenken über den Offenbarungsprozess, haben dabei ganz kurz das Thema der Inspiration touchiert, waren bei der Kanonsbildung ein wenig beim Thema Bibelkritik. Man kann so zusammenfassen, wir haben uns deutlich gemacht, es gibt eine Außen- und eine Innenseite. Eine Außenseite, das wahrzunehmen, die unterschiedlichen zustande kommen, und eine Innenseite, die darin eben ihren besonderen Ausdruck findet, dass ich eine Vertrauensentscheidung treffen muss, um mit diesem Wort Gottes auch tatsächlich eine besondere Vertrauensbeziehung dann eingehen zu können. Das ist einmal zu treffen und auch immer wieder neu zu treffen, das gehört zum bewussten Ja eines Vorverständnisses mit dazu. Das war so ganz grob, ganz, ganz grob der erste Teil. Im zweiten Teil sind wir mit dem Vorverständnis hineinmarschiert und haben uns dann eben gefragt, was sagt denn jetzt die Bibel über sich selbst? Gehe ich also hinein in die Bibel, einem gewissen Vorverständnis, und frage die Bibel, was sagst du mir denn, Bibel, über dich? Dann entdecken wir ganz zuerst, so war unser erster Gedankengang beim letzten Mal, dass das Wort Gottes Geist verschlüsselt oder eben positiv Geist entschlüsselt ist, dass ganz entscheidend für das Verstehen der Bibel der Heilige Geist ist. Und zum Zweiten haben wir dann deutlich gemacht, dass das Wort Gottes umfassend göttlichen Charakter trägt. Wir haben uns ein ganz klein wenig auf diesen Satz geeinigt. Überall sagt das Wort Gottes über das Wort Gottes, dass das Wort Gottes ist. Also dieses Feld, was zum Ausdruck bringt, du kannst hingehen in die Bibel, wo du willst. Sie kommt dir immer mit diesem Vorverständnis entgegen und präsentiert sich dir unter dieser Voraussetzung, dass egal in welches biblische Buch du hineinschaust, sie sich als Wort Gottes zum Ausdruck bringt. Und wir sind zum Dritten dann eingestiegen, dass eben das Geheimnis ist, dass ich in eine Position hineinkomme, wo ich ein Hörender bin. Wir haben uns das vergegenwärtigt, unter anderem an 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sind bei der Martha-Maria-Szene gelandet im Lukas-Evangelium Kapitel 10 und haben das als Schlüsselposition erkannt. Die Hörenden, das sind die Personen, die im Neuen Testament ganz besonders als die Glücklichen ja auch dann beschrieben werden. Und mit diesem Doppelschritt des Grundverständnisses kommen wir jetzt heute Abend an einen zweiten Bereich, in dem wir ganz grob überschrieben haben mit dem Stichwort Auslegung. Also wenn ich so den Offenbarungsprozess bejaht habe, wenn ich hineingegangen bin und das biblische Selbstzeugnis erkannt habe, dann ist natürlich die spannende Frage, wie lege ich denn jetzt die Bibel aus? Das heißt, wie verstehe ich sie denn jetzt für mich, wenn ich dieses Vorverständnis habe? Wir sind also ganz Schlüsselfrage heute und auch beim nächsten Mal, können nicht alle Fragen beantworten, wollen wir auch gar nicht, sondern an einzelnen Stellen so eine Schneise schlagen. Wie geschieht der Prozess, wenn ich mich der Bibel zuwende? Wenn ich mich der Bibel zuwende, was nehme ich denn dann in der Bibel wahr? Das ist der Gedankengang. Und da wollen wir heute Abend uns mit beschäftigen. Und zwei Schlagworte stehen schon quasi als Ergebnis oben drüber. Nämlich einmal das Stichwort Heilsgeschichte und das Stichwort Christozentrik. Und die möchte ich gerne jetzt mit uns ein ganz klein wenig entfalten. Ich dachte heute Abend, den einen wird's nerven, den anderen wird's begeistern. Gehen wir mal 300 Jahre zurück. Und wenn wir 300 Jahre zurückgehen, dann kommen wir in die Zeit des 18. Jahrhunderts, erste Hälfte 18. Jahrhunderts. Wir haben in Württemberg einen lebendigen Teil des Pietismus und eine führende Gestalt in dieser ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war ein Prälat mit dem Namen Johann Albrecht Bengel. Der Mann ist nach 300 Jahren immer noch gut zu lesen, natürlich teilweise Latein, aber er ist immer noch gut zu lesen. Er hat eine ganze Auslegung des Neuen Testamentes fabriziert. Er war begeistert in Bezug auf Schriftforschung, Textkritik, das war sein Metier. Er hat seinen Studenten versucht weiterzugeben, wie man mit der Bibel richtig gut umgeht. Und deswegen kriegt ihr heute Abend jetzt zu dem Thema drei kurze lateinische Sätze von Johann Albrecht Bengel, die immer noch gelten, die immer noch richtig gut sind. Erster Gedankengang, Bengel sagt, te totum applica ad textum. Wende dich ganz dem Text zu. Erster Grundgedanke, wende dich ganz, die Betonung auf ganz, wende dich ganz dem Text zu. Das heißt, mit einer ganzen Person, also nicht in einer Distanziertheit, sondern einer ganzen Person, die dem Glauben an Jesus Christus offen ist für die Offenbarung des Wortes Gottes. Und dieses dem ganzen Text zuwenden ist das erste Feld heute Abend. Was erlebt der Mensch, der Glaubende, wenn er sich ganz dem Text zuwendet? Wenn er das wahrnimmt, was erkennt er denn dann? Und das ist diese Erkenntnis, die ist ja nun wirklich nicht eine geniale oder eine völlig überraschende, dass egal wo du hineinguckst in die Bibel, egal wo du hineinguckst, begegnest du dem Phänomen, dass der lebendige Gott neben dem, dass er Schöpfer ist, einer wahnsinnigen Schöpfungsautorität und Schöpfungserhaltung unterwegs ist, die zweite große Personifikation unseres Gottes darin besteht, dass er geschichtsmächtig, geschichtshandelnd unterwegs ist. Die Bibel begegnet dir als eine Geschichte des lebendigen Gottes. Und dieser Grundgedanke, der begegnet jedem, der sich in irgendeiner Art und Weise dem Text zuwendet. Du kannst es gar nicht verhindern. Überall begegnest du diesem Gedankengang, dass da Geschichte dir entfaltet wird. Und zwar unabhängig von der Universalgeschichte, aber verbunden mit der Universalgeschichte. Jenseits von der Universalgeschichte und doch nicht irgendwo auf einer ahistorischen, mystischen Ebene, sondern mitten in der Faktenlage der Universal- oder der Weltgeschichte. Und dieses Phänomen, das Zusammenspiel von Kronos, von Universalgeschichte und von Gottesgeschichte, das ist das Geheimnis der Bibel. Wir können abends nur eine Schneise schlagen, ganz grobe Schneise, und ihr werdet sofort alle sagen, ja, stimmt. Und da sind wir da relativ schnell uns miteinander einig. Was sind die großen Schneisen zum Thema Geschichte in der Bibel? Natürlich zuallererst Israel. Logo. Du bist ja kaum richtig in der Bibel drin, die ersten 11 Kapitel, bist du aus der Universalgeschichte schon raus und landest in 1. Mose 12 im Start einer besonderen Geschichte in der Geschichte. Nämlich der Geschichte des auserwählten Volkes Israel mit dem Stammführer, mit der Startperson, nämlich mit Abraham. Und diese Geschichte, faszinierend, geht jetzt durch die gesamte Bibel des Alten und des Neuen Testamentes durch. Und wir sagen heute sogar noch die ganze Geschichte, bis heute zieht die sich noch durch. Das heißt, ohne dieses Verständnis, dass da eine Geschichte geschieht mit ganz realen Menschen, kannst du die Bibel gar nicht wahrnehmen. Wenn du dich dem Text zuwendest, springt das Phänomen der Gottesgeschichte dich förmlich an. Und die Glaubenden in dieser Gottesgeschichte haben sie auch immer als ein Teil dieser Geschichte verstanden. Das, was wir nicht abkönnen beim normalen Bibellesen, ist ja für alttestamentliches Verständnis etwas unglaublich Faszinierendes, nämlich diese berühmt-berüchtigten Stammbäume. Ja? Wir steigen aus und sagen, was für ein Schwachsinn. Und der alttestamentliche Glauben, das sagt, genial, die Geschichte Gottes geht weiter. So verschieden kann man die Texte interpretieren. Ja, Geschichte bricht nicht ab, Geschichte geht weiter, Gottes Geschichte geht weiter. Komm, wir können das Jahrhunderte durchspielen, würden die sagen. Wie wir sagen, ich habe nicht so viel Zeit. Doch, wir können das Jahrhunderte durchspielen und sagen, wie dieses Phänomen, Gott macht Geschichte, unser Volk bestimmt und geprägt hat. Und innerhalb dieser Geschichte ist ja wiederum eine Geschichte drin. Denn innerhalb der Geschichte des auserwählten Volkes Israel ist ja die Christusgeschichte implementiert. So, nun muss ich gar sagen, das wissen wir aber erst neutestamentlich, dass die ganze Israel-Geschichte erst darum entstanden ist, weil wir die Christusgeschichte brauchten. Und die Christusgeschichte ist ja wiederum ein Phänomen. Im ganzen Alten Testament, angekündigt auf unterschiedlichen Systemschienen, konzentriert sich das alles, bis es im Neuen Testament dann in die Erfüllungsebene hineinkommt. Wir haben einmal die Israel-Linie, wo eben der eine Same angekündigt wird. Wir haben es nachher noch präzisiert in der Davidsbund-Linie, wieder so eine Geschichtslinie, die über diese Schiene reingeht. Wir haben die großen Ansagen der großen Propheten, denken wir an Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die von einem neuen Bund sprechen, wo eine Transformation des Herzens stattfinden wird durch eine Geistträgerschaft, was völlig Neues hinkriegen wird. Dafür gibt es einen ganz bestimmten, von Gott auserwählten, der das hinkriegen wird. Also von verschiedenen sprachlichen Welten und Bildwelten wird immer wieder dieses eine Thema uns weitergegeben. Christus wird im Alten Testament, der Messias im Alten Testament angekündigt und dann tatsächlich im Neuen Testament ist der da. Das ist also wahr geworden. Geschichte wird wahr. Worte Gottes werden wahr. Und dann singen wir miteinander, Jesus ist kommen. Richtig. Das heißt, wir entdecken neben dem Geschichtsphänomen jetzt schon das zweite große Paket, nämlich das, was wir als Christozentrik beschreiben. Die Bibel hat nicht 127 gleichwertige Themen zu liefern, sie hat ein Thema besonders zu liefern. Sie hat eine Mitte, einen Schwerpunkt, einen Mittelpunkt, einen, auf den alles zuläuft und von dem alles wieder wegläuft, nämlich die eine Person, Jesus Christus. Dieses christozentrische Prinzip, diese Erkenntnis beim Bibellesen, schon im Alten Testament, im Neuen Testament sowieso, zukünftig wieder, diese Erkenntnis der Christozentrik hat dann natürlich dann, das haben wir nicht erst wir entdeckt, dazu geführt, dass man das fast zum Prinzip gemacht hat, wo man schon fast wieder aufpassen muss, weil wenn man ein Prinzip zu stark zum Prinzip macht, dann hat es wieder ein Gefährdungspotenzial. Ich sage das immer wieder, man kann das ganz einfach an so einer Schraube sich vorstellen. Irgendwann ist ja eine Schraube reingedreht, dann ist fertig. Wenn ich jetzt meine, ich müsste noch weiter drehen, dann wird es irgendwann nicht besser. Ja? Denn irgendwann mal drehe ich halt das Gewinde dann kaputt. Also irgendwann ist im Prinzip auch dann okay und dann ist auch Schluss. Und das Prinzip, was daran entwickelt wurde, was man insbesondere mit dem Reformator, mit Martin Luther verbindet, ist der Satz, dass das, was den Christum treibet, was den Christum treibe, das ist das Entscheidende in der Bibel. Und das ist erstmal ja richtig, dass man bestimmte Texte eine besondere Gewichtung haben, die einen direkten Christus- oder Messias-Bezug haben. Nur ihr ahnt schon, wenn ich das zum neuen Nonplusultra, zum letzten Kriterium erkenne, habe ich, so irre das ist, mit einem eigentlich richtig guten Satz, was den Christum treibet, wiederum ein vom Menschen genommenes Kriterium, mit dem ich letztlich, wenn es denn sein sollte, sogar bibelkritisch unterwegs sein kann. Das darf natürlich nicht passieren. Bei aller Erkenntnis, dass der Satz an sich seine Bedeutung hat, was den Christum treibe, das hat von einer besonderen Bedeutung, das ist die Christozentrik. Der Christus ist die absolute Mitte der Bibel, der Heiligen Schrift, ganz eindeutig. Wenn ich mich so dem Text ganz zuwende, dann entdecke ich das natürlich auch insbesondere bei den Texten des Apostels Paulus. Das ist ja sein Thema. Wenn ihr den Galaterbrief aufschlagt, ihr könnt ihn nicht anders verstehen, ohne dass das Thema der Geschichte euch anspringt. Denkt an den berühmten Weihnachtstext, Galaterbrief Kapitel 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, wir sind schon in diesem Duktus, Ankündigung, Schwerpunkt Altes Testament, Erfüllung, Schwerpunkt Neues Testament. Etwas, was angekündigt worden ist, Altes Testament, wird im Neuen Testament tatsächlich wahr. Und damit haben wir schon diese beiden ganz, ganz großen Welten, die Menschen entdecken, wenn sie sich den biblischen Texten, siehe Bengel, ganz zuwenden. Sie entdecken einen Gott, der mit Ankündigung und Erfüllung entscheidend seine Offenbarung bestimmt. Er sagt, das sage ich, was ich vorhabe zu tun, und ihr werdet sehen, ich mache es auch. AT, der Christus wird angekündigt, NT, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Dieses Denken, das ist bei Paulus so entscheidend, dass er deutlich macht, ihr müsst von diesem Ereignis die ganze Geschichte, auch die Weltgeschichte beurteilen. Er guckt also mit uns rückwärts vom Christus her und beurteilt zum Beispiel vom Christus her das Kommen des Gesetzes aus einer ganz bestimmten Perspektive. Er sagt aus neutestamentlicher Perspektive, das Gesetz des Mose ist letztendlich geschichtlich gesehen, nicht erschrecken, geschichtlich gesehen, heilsgeschichtlich gesehen, ein Intermezzo. Es ist ein hineingeschobenes Stück einer ganz besonderen pädagogischen Bedeutung, aber es hat nur eine Teilbedeutung von Mose bis auf den Christus. Denn Christus, Römerbrief, ist ja dann das Ziel, /Ende des Gesetzes. Und dann merken wir, ohne Heilsgeschichte, das geht überhaupt nicht. Und zu diesem Entdecken spüren wir, dass tatsächlich es nicht nur eine Israel- oder eine Christuslinie gibt, sondern überraschenderweise öffnet sich der Horizont und es geht nicht nur um dieses auserwählte Volk, sondern die Völkerwelten kommen ins Visier dieses geschichtsmächtigen Gottes. Ein starkes, eindrückliches Beispiel für diese Horizonterweiterung ist der Prophet Daniel. Im Propheten Daniel haben wir im zweiten Kapitel plötzlich nicht mehr nur die Fokussierung auf Israel, sondern in diesem großen Standbild haben wir plötzlich einen Welthorizont, in dem Völkerwelten, Völkersysteme eine Rolle spielen. Und dieser Gedankengang wird im Neuen Testament enorm erweitert, wenn dann Jesus in Matthäus 24 folgende diesen Gedankengang der Völkerwelten auch für die Zukunft aufnimmt und auch nochmal die Geschichte in die Zukunft hineinwirken lässt. Also, wenn ich mich ganz dem Text zuwende, komme ich in der Bibel überhaupt nicht dran vorbei. Das Ganze hat mit einer ganz klaren Geschichte Gottes zu tun, mit einer Schwerpunktsetzung, und die liegt in einer Person, die liegt in dem Christus. Das ist das eine, was sehr, sehr wichtig ist. Und wenn wir das wahrnehmen, dann merken wir bei diesem Thema auch sehr schnell, dass bestimmte Bereiche dessen, was Gott vorhat, er zu einem Zeitpunkt offenbart, der nicht immer in gleicher Weise in einem Prozess abläuft. Also, wie soll ich es ausdrücken? Gott sagt nicht alles auf einmal. Es gibt dieses Phänomen der fortschreitenden Offenbarung. Es ist zum Beispiel tatsächlich auch im Alten Testament noch nicht alles gesagt, was wir im Neuen Testament brauchen. Ein ganz wichtiges Stück, das wissen wir miteinander, ist dieses Phänomen, dass in die Heilsgeschichte Gottes eine Organisation, ein Organismus, eine Körperschaft hineingegangen ist, die so im Alten Testament noch nicht geoffenbart war. Und das ist die Gemeinde. Paulus schreibt im dritten Kapitel im Epheserbrief, das war so den früheren Zeiten noch nicht offenbart. Aber jetzt ist dieser Teil offenbart. Das heißt auch, das Phänomen der fortschreitenden Offenbarung gehört mit hinein, wenn man ganz einfach den Text auf sich anwendet und plötzlich merkt, das ist ja unglaublich, was in den Texten mir begegnet. Mir begegnet in den Texten ein geschichtsmächtiger, ein geschichtshandelnder Gott. Der begegnet mir so, oh Erstaunen, dass er etwas tut, was er vorher gesagt hat. Und dieses Phänomen, das ist jetzt der Text, den du uns gelesen hast, aus Lukas Kapitel 24, aus dem berühmten Text der Emmausjünger. Denn da taucht das wirklich wunderschön auf. Da ist Jesus von den Toten auferstanden und wir haben diese beiden Jünger vor uns und gehen mit ihnen diesen Weg und wir stehen x-mal beim Hören daneben, wir, die wir Jesus kennen und sagen, es muss einer denen doch sagen, wer da mit denen geht. Das muss doch jetzt einer ihnen erklären. Es muss einer ihnen sagen, was ist denn die Erklärung? Wir hätten ja so gesagt, Mensch, Herr Jesus, ist doch dir gar kein Problem. Zieh ihnen doch mal die Decke weg, dass sie dich einfach wahrnehmen als Jesus. Dann ist der ganze Käse gegessen. Und genau das macht Jesus nicht. Wie kommt der Offenbarungsprozess zustande? Das ist das Traumhafte an Lukas 24. Worüber erkennen sie ihn denn? Brannte nicht unser Herz, als er sich uns offenbart und wir endlich ihn gesehen haben? Nein, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und jetzt kommt und uns die Schrift öffnete. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Tatsächlich, das ist der Schlüssel, dass jetzt hier Männer, Lukas 24, angesichts des Textes, der Worte, die auf ihn zukommen, begreifen, um was in der Bibel geht. Te totum applica a textum. Wende dich ganz dem Text zu. Und jetzt zeigt ihnen Jesus Texte. Er zeigt ihnen Texte aus dem Alten Testament. Bis heute wüssten wir zu gerne, was er zitiert hat. Das waren ja ein paar Kilometer. Da kann man schon ein paar Texte zitieren. Ich weiß nicht, was da alles zusammengekommen ist in dieser Mini-Kurzbibelschule von Jesus an diesem Auferstehungsabend. Faszinierend. Und dann ging im Wahrnehmen dieser Bibeltexte des Alten Testamentes, der geschichtsträchtigen Texte, den beiden genau dieses Geheimnis auf. Von Ankündigung und Erfüllung. Er hat es gesagt und jetzt hat er es gemacht. Das war doch schon klar, dass Christus leiden und auferstehen musste. Steht doch bei Ihnen im Alten Testament. Guckt, und dann kommen die ganzen Bibelstellen. Und jetzt stehen die da und sagen, ja, du hast ja recht. Der ist tatsächlich gestorben. Und die Frauen haben gesagt, der ist auferstanden. Ist ja unglaublich. Das stimmt, er hat es gesagt. Und es brannte unser Herz. Und es ist ein gesamter Vorgang. Es ist nicht nur ein intellektueller Vorgang. Das auch. Bitte. Das auch. Aber es begrenzt sich nicht auf meinen Intellekt. Es ist ein gesamtpersonaler Vorgang, dass ich verstehe, so kommen die Texte auf mich zu, in den Geheimnissen von Ankündigung und von Geschehen, von Ereignis. Aber wir wissen ja, es fehlt uns noch eine Stufe in diesem Prozess. Denn die Bibel ist noch besser. Sie ist nicht nur im Sinn von Ankündigung, nach dem Motto, ich habe euch ja was gesagt und irgendwann mal tue ich es auch tatsächlich, sondern der Apostel Paulus lehrt uns, es geht noch einen Schritt davor. Wir kriegen noch eine Stufe davor mit. Nicht nur erst, als es verbalisiert wird und gesagt wird, sondern wir schauen der Bibel sogar noch einen Schritt davor, nämlich in die Planungsphase. Wir schauen in bestimmten Bibelstellen hinein in Textpassagen, wo Gott tatsächlich seine Planung äußert. Planungstexte, wo wir in das göttliche Planungsbüro der Heilsgeschichte mit hineingenommen werden. Es gibt ja eine ganze Reihe faszinierender Texte dazu. Einer, das ist dieser Klassiker aus dem Epheserbrief, aus dem ersten Kapitel, auf dem großen Hymnus am Anfang. Und dort kann das dann Paulus so sagen, Gott hat uns etwas wissen lassen, nämlich das Geheimnis seines Willens. Nämlich er hat einen Ratschluss, eine Planung gehabt, die er zuvor in Christus gefasst hatte, um diesen Plan, diesen Ratschluss auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, nämlich alles zusammenzufassen in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Und somit haben wir für unser Bibelverständnis, wenn ich mich ganz dem Text zuwende, einen berühmten Dreiklang. Und diesen Dreiklang, den werdet ihr immer und immer und immer wieder, wenn ihr euch dem Text zuwendet, natürlich beim Bibellesen entdecken. Gott hat einen Plan, Gott sagt, was er plant, und er macht, was er plant. Plan, Wort, Tat. Das berühmte Trio. Das berühmte göttliche Trio. Plan, Wort, Tat. Ihr könnt es selber sagen, das kann man sofort übertragen, das ist nicht unsere Aufgabe heute Abend. Was für ein mega Unterschied zu uns. Was habe ich alles schon geplant? Manchmal war ich so klug, es nicht zu sagen, dann war die Dramatik so schlimm. Aber wenn ich von Plan in Wort kam, dann war es schon ganz schlimm, weil ich nicht mehr in der Lage war, zur Tat zu kommen. Und jetzt merken wir göttlich, wow, Plan, Wort, Tat. Plan, Wort, Tat. Auf einer Ebene. Was ich geplant habe, ich sag's dir, damit, wenn es sich erfüllt, du weißt, ich habe das getan, was ich vorher gesagt und davor geplant habe. Das ist Gott. Plan, Wort, Tat. Wende ich mit dem Text zu, entdecke ich dieses ganz besondere Geheimnis, dieses Geschenk, dieses Geschehen. Das ist das eine. Ich bin überzeugt davon, wenn Menschen die Bibel lesen, egal mit diesem Grundsatz von Bengel, werden sie dem zustimmen müssen, wollen, können, sagen, ja klar, das ganze Ding hat, ob ich es nun gut finde oder nicht, mit einer ganz besonderen Geschichte zu tun. Und zwar mit einer Geschichte in der Geschichte, nämlich mit einer von Gott geplanten, geoffenbarten und schon anteilig umgesetzten Rettungsgeschichte, einer Heilsgeschichte. Und da taucht jetzt dieses komische Wort auf von der Heilsgeschichte. Eigentlich ist es ja ein Wort, was es in der Bibel so gar nicht gibt. Nur weil es klar ist. Wenn man jetzt wirklich guckt, wo die mit der Konkordanz, wo sind die Bibelstellen über Heilsgeschichte, wird man keine einzige finden. Das Wort ist kein Wort, was sich so in der Bibel findet. Es ist ein klassischer theologischer Begriff. Man streitet ein bisschen, wer das Urheberrecht auf das Wort hat in der deutschsprachigen Theologie. Die meisten geben es Johann Christian Karl von Hofmann. Kann man in Ruhe googeln, den Mann, der zum ersten Mal, so meint man, dieses Wort gebraucht hat. Mag sein, mag es nicht sein. Wie immer sind so theologische Begriffe mal in die Welt gesetzt worden. Das Spannende ist dann nicht mehr so sehr, was damals gedacht wurde, sondern was mit den Begriffen geschehen ist und was wir heute in unserem Umfeld einem bestimmten Wort ausdrücken. Man muss ja bei vielen Begriffen sagen, die man so benutzt, auch im christlichen Bereich, was meinst du denn, wenn du von diesem Wort sprichst? Was ist denn deine Bedeutung dieses Wortes? Und beim Wort Heilsgeschichte ist das ganz genauso auch. Mit Heilsgeschichte meinen wir, dass Gott in der Weltgeschichte seine geplante und bekannt gegebene Rettungsgeschichte aus Liebe zu allen Menschen durch Jesus Christus umsetzt. Das ist das, was Heilsgeschichte im Kern ausmacht. Und die Bibel ist ein Buch der Heilsgeschichte. Damit kommen wir aber zu einem ganz weiteren Sektor und damit zum zweiten lateinischen Wort. Das zweite lateinische Wort nimmt uns nämlich jetzt mit hinein, wenn ich die Texte auf mich wirken lasse und sie so jetzt verstehe, Christozentrik und Heilsgeschichte, dann muss ich ja genau mit dieser Erkenntnis jetzt auch umgehen. Und da sagt nun Bengel in seiner klassischen Weise Folgendes, er sagt distinque tempora et concordabit scriptura, zu Deutsch, unterscheide die Zeiten und die Schrift stimmt zusammen. Ja, unterscheide die Zeiten, distinque tempora et concordabit scriptura, und die Schrift stimmt dann zusammen. Sie passt dann zusammen, dann passt sie zusammen. Nur wenn du die Zeiten unterscheidest, was meint er damit? Was ist das für ein Sinn? Es ist im Grunde genommen, bitte nicht falsch, relativ simpel. Relativ simpel. Wenn ich geschichtlich denke in der Bibel, wenn die Bibel mit meinem Geschichtsverständnis herangehe, wenn ich die Heilsgeschichte in der Bibel wahrnehme, dann werde ich natürlich, weil es ein Geschichtsvorgang ist, ich durch eine Zeit- und Entwicklungsachse hindurchgeführt. Logisch. Es ist kein alleiniges punktuelles Ereignis, wobei es aus auch verschiedenen Ereignissen besteht. Es ist ein Prozess. Und ich muss in diesem Prozess die Zeiten, in denen das jeweilige stattfindet, unterscheiden, damit die Schrift zusammenpasst. Mein Beispiel ist immer noch meiner Meinung nach das griffigste und das am schnellsten einleuchtende ist immer noch das Beispiel von einem Hausbau. Tatsächlich. Also wenn ich so ein Haus baue, das dauert einfach seine Zeit. Hilft gar nichts. Das ist eine Geschichte. Und hat eine Planung. Hoffentlich haben wir einen guten Architekten. Ja, das ist eine Planung fällig. Und dann liegt der Plan da und dann wird bekannt gegeben, das Haus wird also jetzt gebaut. Ja, und dann geht's los und dann geht das mit dem Bauwerk los. Und klar, das Allerwichtigste, Allererste, wenn so ein Haus gebaut wird, du brauchst einen Maler. Klar, das ist die erste Tat. Natürlich. Und dann kommt der Maler mit seinen entsprechenden Balzen und dann steht er auf der Wiese mit seinem Farbeimer und möchte natürlich jetzt anfangen, dieses Haus. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Nein, den brauche ich jetzt noch nicht. Distinque tempora. Der Typ wäre jetzt völlig falsch. Der ist wichtig, aber wann muss er kommen? Aber wenn die Hütte fast fertig ist. Aber jetzt brauche ich ganz andere. Jetzt brauche ich die Leute mit dem schweren Gerät. Jetzt brauche ich erstmal jemanden, der mir diese Baugrube aushebt. Ja, und dann kommen die entsprechenden Persönlichkeiten, die auch dann mit ihren Gummistiefeln und ihren Lehmklumpen da eben loslatschen. Und es macht überhaupt nichts aus, weil man sagt, das gehört dazu. Das ist der erste Bauabschnitt. Das Ding muss ausgehoben werden. Ich brauche da eine entsprechende Betonplatte da rein. Ihr habt viel mehr gebaut. Alles okay, ich höre auf. Der Gedankengang ist, alles zu seiner Zeit. Man kann das weiterspielen. Jetzt kommt endlich mein Maler, ja, weil ich jetzt fertig bin. Das ist also Zeit, die Tapeten sind schon drin, der muss das noch machen und ist da drin. Und in dem Augenblick kommt wieder der von der Baugrube. Der kommt nochmal vorbei, will nochmal gucken, wie es jetzt geworden ist. Er hat doch seine Gummistiefel an, mit den Lehmklumpen und will das jetzt da rein, dieses Haus. Und möchte eben nochmal auf dem frischen Perserteppich nochmal kurz sich erkundigen, was jetzt so geworden ist aus seiner Baugrube. Was würden wir ihm sagen? Das ist jetzt zu spät. Das ist, wie sagen wir, ein Anachronismus. Falsche Zeit. Du hattest deine Zeit gehabt und du warst ja auch wichtig. Du warst wirklich wichtig. Aber das war's. Tschüss. Ja? Jetzt haben wir eine andere Zeit. Distinque tempora. Unterscheidet die Zeiten et concordabit scriptura und entdecke, die Schriften stimmen zusammen. Wenn ich also die ganze Bibel in einem riesigen Eintopf umrühre und ohne Wahrnehmung der Zeiten Bibelverse rauspicke und mich dann wundere, dass das überhaupt nicht passt und sich teilweise sogar widerspricht und ich denke, was ist das denn? Und das hat die Bibel auch und das hat sie auch gesagt. Sie sagt so was Unmögliches und dann habe ich einen riesen Eintopf, weil ich das nicht schlicht und einfach umsetze. Distinque tempora et concordabit scriptura. Unterscheide die Zeit. Schlägst die Bibel auf und sagst, wo bin ich denn? Ach, ich bin in der Zeit des Alten Testamentes. Ich bin gerade in der Zeit, ich habe es gerade aufgeschlagen, der Saul-Ära. Wo bin ich denn da? Ja, da bin ich ja in der mosaischen Ebene. Da bin ich ja in der Zeit jetzt noch nicht auf dem Evangelium. Da bin ich noch nicht in der Gemeinde-Ära. Da bin ich ganz andere Regeln, ganz andere Regeln. Das heißt nicht, dass das nicht Wort Gottes wäre. Das heißt nicht, dass das nicht für uns von Bedeutung wäre. Ja, aber natürlich. Aber es ist zu verstehen, um was handelt es sich? Wo bin ich denn gerade? Welche Regeln hat denn Gott denen damals gegeben? Sind da Gummistiefel dran? Oder bin ich da gerade bei meinem Maler? Bin ich da gerade in der Außenfassade hochziehen? Oder ziehe ich da gerade die Küchenlinie rein? Versteht ihr, was ich meine? Das ist so entscheidend wichtig und das ist für uns auch ganz wesentlich, wenn wir Heilsgeschichte begreifen und verstehen wollen. Und deswegen sagen wir, wenn wir uns der Schrift zuwenden, erster Satz, entdecken wir, die Bibel hat Heilsgeschichte und ist voll von einer Christozentrik. Und dann eben in einem zweiten Schritt entdecken wir, das hat aber auch jetzt Konsequenzen. Wenn ich das so wahrnehme, dass da Heilsgeschichte drinsteckt und Christozentrik, dann muss ich jetzt die Bibel auch so auslegen. Es ist keine Nebensächlichkeit, sondern es hat eine ganz große, wesentliche Bedeutung, dass ich nicht nur Heilsgeschichte zur Kenntnis nehme, sondern die Bibel auch jetzt heilsgeschichtlich verstehe und auslege und auch eine heilsgeschichtliche Theologie dann praktiziere. Dazu gehört nun dieses Phänomen, das viele von euch ja schon wahrgenommen haben, dass eben, wenn wir mein Hausbeispiel nehmen, dann bin ich in solchen Abschnitten drin. Immer in ganz bestimmten Abschnitten bin ich drin. Und diese Abschnitte bekommen in der Bibel unterschiedliche Bezeichnungen. Teilweise haben wir sie schon wahrgenommen, teilweise sind sie für uns seit Kindheitstagen, für unser Bibelverständnis normal. Andere müssen es damit sich reinfinden. Die Bibel hat zum Beispiel den Begriff der sogenannten Ökonomie. Das hat nicht nur was mit Wirtschaften zu tun, sondern ursprünglich ist das ein Begriff, der aus der Haushalterschaft herkommt. Also ein Haushalter hat für einen bestimmten Bereich eine Aufgabe, einen begrenzten Bereich, das ist seine Haushaltung, seine Ökonomie. Oder wir haben einen anderen Begriff aus dem Griechischen von einem Äon. Äon ist bei uns ein Bild für ewig oder für langen Zeitabschnitt. Und der Gedankengang kommt eben auch. Gott hat ganz bestimmte Äonen, ganz bestimmte Zeitabschnitte. So, und sobald ich das begriffen habe, mein Baubeispiel passt ja am besten dazu, erst der, dann der, dann der, komme ich natürlich automatisch in so ein Abschnittsdenken rein. Kann man ja gar nicht verhindern. Und wenn man dann noch von der deutschen Kultur herkommt, dann ist sowieso Schluss. Denn wir lieben es ja, die Dinge in die Normen zu fassen. Wir können ja nichts offen lassen. Bei uns muss die Sache ja sortiert werden. Und deswegen ist es schon typisch, dass wir an der Stelle relativ stark waren. Wow, Abschnitte. Huch, da machen wir mit. Es gab auch noch andere Nationen, die auch noch ähnlich strukturiert sind, die auch noch mitgeholfen haben. Aber andere christliche Kulturen haben es gar nicht so... Sie sind gar nicht so darauf eingegangen. Aber für uns war das ganz wichtig. Abschnitte, wir sortieren das. Und dann war das Spannende, wer findet mehr Abschnitte? Ist ja ganz klar. Und je nachdem, mit welchem theologischen Sichtfeld ich rangehe, finde ich natürlich unterschiedliche Abschnitte und Unterabschnitte und Abteilungen. Und manche haben ganze Häuser gebaut mit ihren Abschnitten. Also es gibt Systematisierung der Heilsgeschichte, tatsächlich in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedene Teile und noch mehr und Unterabschnitte und Sachen und Welten. Ich habe überlegt, ob ich heute Abend nicht nur so ein paar von den Plänen euch hierher bringen soll. Ich habe im Laufe der letzten 25 Jahre so ziemlich alle Pläne, die man so gefunden hat, wenn Menschen die Ewigkeit abmarschiert sind und die Heilsplan dann doch nicht mit im Grab liegen sollte, dann habe ich die gekriegt. Also ich habe ganze Reihe Pläne. Und das Faszinierende ist, das sind alles biblisch orientierte Texte, aber die sind erfrischend verschieden, was die Leute eben so an Abschnitten gefunden, entdeckt haben. Und ihr wisst das bis heute. Da kommen dann eher dispensationalistische Tendenzen mit rein, da kommen evangelikale Prägungen, Theologie mit rein, da ganz verschiedene Welten. Was ich sagen will, die Grundidee ist gut und ist ein ganz wichtiges Hilfsinstrument und es ergibt sich auch aus der Bibel. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht vor krankhafter Dogmatisierung und vor allem vor militärischem Einsatz. Ja, dass man meint, um einer Wahrnehmung, ob es nun 7,5 oder 8,3 Heilsabschnitte gibt, müsste ich schon noch vor der Wiederkunft Jesu Christi noch einen Krieg anzetteln. Das ist nicht nötig. Das ist nur meine Wahrnehmung der Schrift im heilsgeschichtlichen Verstehen. Also wunderbar, viel Freude bei den Heilsabschnitten, sie zu entdecken und unterschiedliche Systematisierung auch wahrzunehmen, das Pro und Contra erfrischend fröhlich zu diskutieren und zu wissen, der Allmächtige zieht das durch, keine Sorge. Plan, Wort, Tat, egal ob es meiner deutschen DIN-Norm entspricht oder ob er mich dann immer neu überrascht, wie die unterschiedlichen Welten sich dann doch realisieren lassen. Das ist das, was zum zweiten Themenbereich ganz wichtig ist zu sagen. Jetzt haben wir schon zwei ganz wichtige Welten berührt. Die eine Welt war eben tatsächlich, ich nehme die Bibel so wahr, ich lasse den Text auf mich einwirken. Bengels erster Satz, te totum applicat textum. Wir haben zum zweiten diesen wichtigen Satz zu begreifen, distinque tempora et concordabis scriptura, unterscheide die Zeiten und die Schriften stimmen zusammen. Das macht ja Spaß dann beim Bibellesen. Das macht ja dann richtig Spaß. Ich begreife, was der Architekt sich da gedacht hat. Genial. Und damit komme ich jetzt schon zum dritten Zitat von Bengel. Denn vom ersten Teil habe ich euch nur die erste Hälfte zitiert. Er sagt mich nicht nur te totum applicat textum, wende dich ganz dem Text zu. Er sagt nämlich auch rem totam applicat ad te. Und dann wende die ganze Sache auf dich an. Ja? Also einerseits nimmst du die Texte auf, wende dich ganz dem Text zu. und die Geschichte sprengt dich an. Verstehe es im Unterscheiden der Zeiten und die Konkordat, die Schrift wird zusammenpassen. Und dann, ganz wichtiger dritter Schritt, und dann wende das Ganze auf dich an. Dann nimm dieses Geschehen, kriegt dann seine Dynamik, indem es eben nicht, ja, ich habe zur Kenntnis genommen, es gibt Heilsgeschichte. Ja, ich habe die Zeiten unterschieden und jetzt passt die Schrift zusammen. Und was mache ich jetzt? Und dann sagt Bengel, dann geschieht ein Prozess, wenn dann das ganze Rem Totam Applicate auf dich angewandt wird, wie würden wir den beschreiben? Wie würden wir den beschreiben? Also das eine ist natürlich Staunen. Staunen. Wenn ich das Ganze auf mich anwende und sage, mein Gott, der komplette Wahnsinn. Was bist du für ein Gott? Was bist du für ein Gott? Und wenn ich dann noch realisiere, dass er ja nur begrenzt in der Lage ist, mir mit meinem kleinen Schädel die Dinge zu offenbaren, das heißt, ich kriege ja nur noch einen Ausschnitt vom Ausschnitt vom Ausschnitt seiner Heilspläne mit, von dem man Eindruck hat, dass ein normaler, durchschnittlicher Mensch in der Lage ist, es nachzuvollziehen. Also ich denke, nur von dem Ministückchen, was ich erkennen kann aufgrund der Heiligen Schrift, geraten wir schon in Staunen. Wenn der Apostel Paulus im Römerbrief die Heilsgeschichte uns vor Augen führt und die Kapitel 9, 10 und 11 uns mitteilt, dann sagt er doch am Ende nicht, so, das habe ich euch alles erklärt, ihr habt jetzt die Heilsgeschichte verstanden, Schluss. Sondern er sagt, oh, welch eine Tiefe des Reichtums und der Weisheit, der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Das heißt, er landet in einem riesengroßen, lobpreisenden, dankbaren Staunen. Bibel lesen in der Weise, wenn ich den Text auf mich anwende, Zeiten unterscheide und die Schrift zusammenstimmt, führt dazu, wenn ich dann die ganze Sache auf mich anwende, dass ich dastehe und staune über meinen Gott. Ich staune über meinem Gott. Das Staunen entsteht, habt ihr es? Es entsteht am Wahrnehmen des geschichtsmächtigen Gottes aufgrund der Heiligen Schrift. Wir wollen in unserer Zeit vielfach an einer anderen Stelle staunen. Und da lässt uns Gott jetzt noch vielfach nicht staunen. Da stimme ich Bodo Becker gerne zu mit dem Thema von nächste Woche. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Staunen, Gottes Staunen gibt es ganz besonders hier. Ganz besonders hier. Mein Gott, was hast du dir da vorgenommen? Deine Pläne, deine Worte und die schon geschehene Taten versetzen mich ins Staunen. Und der Mensch, der staunende Mensch, in der Vertrauensbeziehung zu Gott, der wird aufgebaut. Versicher. Wer über Gott staunt, der denkt groß über ihn, der erlebt sich in der Beziehung zu Gott anders. Wir haben keinen kleinen, mickrigen Gott, für den wir uns entschuldigen müssen, sondern wir stehen neben einem riesengroßen, starken, wunderschönen, weisen Gott. Das führt dazu, nach dem Staunen, zu einem zweiten Ergebnis, wenn ich das Ganze auf mich anwende. Und darum geht's ja. Wenn ich das Ganze auf mich anwende, Heilsgeschichte, Christozentrik, das, was wir miteinander besprochen haben, dann stärkt das mein Vertrauen in die Zukunft. Das stärkt mein Vertrauen in die Zukunft. Bitte, macht euch das klar. Ich weiß nicht, wie ihr diesen geschichtlichen Tag mit seinen Nachrichtenwelten aufgenommen habt. Keine Ahnung, ist mir auch egal, keine Sorge. Ich steige nicht ein ins politische System. Aber, egal wie ihr das beurteilt, oder was wir sonst irgendwie beurteilt, da hängt doch nicht unsere Zukunft. Das stärkt doch nicht mein Vertrauen oder erschüttert mein Vertrauen. Was stärkt mein Vertrauen? Die Bibel ist da ganz konsequent. Ich habe euch das vorher gesagt. Ich habe euch das vorher gesagt, sagt Jesus. Damit, wenn es dann geschieht, ihr wusstet, ich habe es gesagt. Ich lebe also in genau diesem vertrauensstärkenden Prozess. Mein Gott kündigt vorher an, was er nachher tut. Und darauf kannst du dich verlassen. Und ich sage das immer wieder sehr, sehr gerne. Ich genieße es, so spät erst auf die Welt gekommen zu sein. Man hätte ja auch irgendwo im 6. Jahrhundert rumdümpeln können. Oder sonst irgendwo. Was weiß ich, wo, Platz gewesen wäre zum Start für mich. Nein, erfreulicherweise sind wir jetzt gerade dran und wir haben eine solche Fülle, eine solche wahnsinnige Fülle von erfüllten Verheißungen Gottes. Also wenn irgendjemand mit gestärktem Vertrauen in die Zukunft laufen kann, dann wir. Das ist der komplette Wahnsinn. Allein das, was in den letzten 70, 80 Jahren mit Israel geschehen ist, hat ja niemand in den letzten 900 Jahren davor gehabt. Diese vertrauensstärkende Erfüllung der Worte Gottes. Genial. Das heißt, wenn ich das auf mich jetzt anwende, das Ganze auf mich anwende, dann sage ich, mein Gott, wie du in den letzten Jahrtausenden das hingekriegt hast. Du hast mit allen Systemen es gepackt. Keine Kultur, kein wahnsinniger Diktator, keine Systeme, keine Philosophie, keine Weltanschauung, keine ökologischen, ökonomischen Systeme konnten dich abhalten, dein Ding durchzuziehen. Dann sollte ich, kleiner Wicht, nicht denken, dass du willens und in der Lage bist, das Ding so durchzuziehen, wie du es mir gesagt hast. Das heißt, es stärkt mein Zukunftsvertrauen. Nicht die Nachrichten stärken mein Vertrauen, sondern die Wahrheiten der Schrift führen zum Stärken des Vertrauens, ganz eindeutig. Und das Dritte, was dazu gehört, wir müssen einen kleinen Minischritt noch weitergehen, man kann das noch klarer, noch genauer machen, aber einen kleinen Schritt noch weitergehen ist ja, dass das tatsächlich ja ins ganz Kleine meines Lebens auch reingehört. Also wie will ich sagen, versteht ihr, Heilsgeschichte ist ein Wahnsinnsbegriff, ein Wort, das steht ja da, wie so ein Mount Everest, bah, hell, klar, schön, wunderbar und dann nicht deines Würmchen. Nein, nein, stopp, ich habe auch meine Geschichte und du auch. Gottes Geschichte ist etwas sehr Individuelles. Man kann die Prinzipien runterdeklinieren bis in so einen popeligen, durchschnittlichen November 2024. Gott ist da. Er macht Geschichte. Wir haben miteinander diesen 139. Psalm doch bedacht am Reformationsgottesdienst. Und das ist so viel eine von diesen Zeugnissen, wo deutlich wird, es geht ins ganz Individuelle hinein. Dieser wunderschöne, starke Vers. Alle Tage, die für mich, ganz individuell für mich noch werden sollten, hast du schon in dein Buch geschrieben. Oh mein Gott, und ich drehe so nervös und irre meine Kreise. Meine müssen mich jeden Tag neu wieder am Leben erhalten und überlegen, wie ich das alles schaffe und bewältige. Und natürlich, wer ist denn sonst noch da, außer dem, der sich um mich kümmert? Ich muss mich ja schon um mich selber kümmern. Und Gott steht daneben und sagt, du, ich habe das eigentlich alles schon geplant. Brauchst du jetzt nicht so aufregen, komm doch mal runter. Sei nicht so ängstlich. Aber mein Gott, ich weiß nicht, wie das wird. 2037, da habe ich noch eine offene Frage an dich. Und komm doch runter. Vertrau mir. Verstehen Sie, was ich meine? Oh, das ist eine ganz direkte, unmittelbare Anwendung eines Bengels. Jetzt nimm das doch und wende das, die ganze Sache auf dich an, dann wirst du staunen. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Du wirst vertrauensvoll in die Zukunft gehen. Die Tagesnachrichten sind übermorgen Marginalie. Aber dein Gott ist da und zieht sein Ding durch. Und er hat tatsächlich nicht nur den Mittwochabend im Griff. Er hat schon den Donnerstagmorgen. Er hat den Donnerstagmorgen schon planungstechnisch im Griff. Da gab es dich noch nicht. Heilsgeschichte und Christozentrik. Ja, Bengel hat recht. Wende dich ganz dem Text zu. Unterscheide die Zeiten und die Schriften stimmen zusammen. Und dann wende das Ganze auf dich an. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir entdecken das immer stärker, immer vertiefter, was du uns mit deinem Wort, mit der Bibel geschenkt hast. Du hast uns einen unglaublichen Schatz mitgeteilt. Und wir wollen reflektierend das wahrnehmen wie gut wir es haben, dass wir diese Texte auf uns wirken lassen dürfen. Und dass, wenn diese Texte auf uns wirken, diese Größe und Majestät, diese Geschichtsmächtigkeit, diese Komplexität, diese Liebe, diese Weisheit, diese Power uns entgegenkommt. Wir danken dir, dass du in diese Universal-Weltgeschichte, deine Heilsgeschichte in Planung und in Wort und in Tat hineingeflochten hast. Wir danken dir. Also dürfen wir diesen Schatz immer mehr verstehen und uns daran freuen, wenn wir die Zeiten unterscheiden und die Schrift zusammenstimmt. Und dann es auf uns anwenden und staunend anbetend vor dir sind. Nein, nicht über der Weltgeschichte. Nein, nicht über unseren sensationellen Gehorsamsakten. Nein, nicht über diesen Wahnsinnserlebnissen, die wir machen, sondern wir staunen über dich in der Offenbarung deines Wortes. Und wir vertrauen dir deswegen für die Zukunft. Felsenfest. Plan, Wort, Tat. Und wir nehmen es ganz persönlich für uns. Mein Gott, auch in unserem Leben, auch in meinem Leben, geschieht deine Geschichte. Danke, dass du jeden Tag unseres, meines Lebens in Weisheit, in Macht und in Liebe geplant hast und umsetzt. Ich bete, wir beten dich an. Du Gott der Geschichte. Amen.